FM4.
Auf laut. Auf laut.
FM4. Auf laut. Der Live-Talk mit Ali Cem Deniz.
31.862. Das ist die Zahl der abgelehnten Asylanträge im Jahr 2019. Und letztes Jahr, 2020, das Corona-Jahr, in dem alles so langsam ging, gab es bis zum 30. November schon über 25.000 negative Bescheide. Die kompletten Zahlen für das Jahr fehlen noch, die werden noch kommen, aber es zeigt, die Abschiebung der 12-jährigen Tina oder des 16-jährigen Aschots sind keine Einzelfälle. Trotzdem haben ihre Schicksale eine neue Debatte über Asyl in Österreich ausgelöst und da wollen wir heute mitreden. Heute geht es in Auf laut um folgende Fragen. Wie können wir verhindern, dass Minderjährige mitten in der Nacht mit Polizeieinsatz und scharfen Hunden außer Landes gebracht werden? Und wie können wir in Österreich ein menschenwürdiges Asylwesen schaffen? Du kannst anrufen und mitdiskutieren unter dieser Nummer.
FM4 auf laut 0800 226 996.
Ja, das war der Protest gegen die Abschiebung von Tina und ihrer 5-jährigen Schwester Lea, die nach Georgien abgeschoben wurden. Und vielleicht hätten wir davon gar nicht so viel mitbekommen, wenn Tinas Mitschülerinnen nicht versucht hätten, diese Abschiebung zu verhindern. Eine von ihnen haben wir jetzt in der Leitung, Viktoria Bastl vom Gymnasium Stubenbastei in Wien. Hallo Viktoria.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Ja, du wirst jetzt gerade von vielen Medien eingeladen, du hast viele Medienauftritte. Hättest du dir gedacht, dass dieser Fall so groß wird?
Nein, überhaupt nicht. Also ich und meine Mitschülerinnen, vor allem ich bin jetzt bei der Schülerinnenvertretung, wir hätten echt nicht erwartet, dass wir so viel Aufmerksamkeit und auch Solidarität bekommen. Wir sind natürlich alle sehr glücklich darüber und auch sehr froh, dass das so viel Präsenz bekommen hat, weil es echt wichtig ist, darüber zu berichten und darüber zu reden.
Wir haben ja das, was passiert ist, eigentlich ganz am Schluss mitbekommen. Also erfahren, okay, die Abschiebung steht bevor, die Abschiebung wurde dann durchführt, so in dieser Form, wo auch der Bundespräsident gesagt hat, ich kann es nicht glauben, dass es in dieser Form notwendig ist. Wann hast du davon erfahren? Wie hat eure Protestbewegung dagegen so angefangen? Wie waren die Tage und Wochen davor?
Also ich habe das erfahren am letzten Montag. Ich glaube, das war der 25. am Abend. Mein Kollege in der Schülerinnenvertretung, der Felix Kreuz, der ist die kleine Schwester mit der Tina, ist in eine Klasse gegangen. Und da haben die Eltern eine E-Mail bekommen, wo sie informiert wurden über diese Abschiebung. Und das hat der Felix dann uns sofort weitergeleitet, also mir und meinem anderen Schülerinnen und Sprecher. Und wir haben uns dann sofort Gedanken darüber gemacht, was können wir jetzt machen, was können wir machen, um diese Abschiebung zu verhindern. Und das war natürlich im ersten Moment, war das auch irgendwo ein Schock. Also wow, sowas passiert wirklich jetzt bei uns in der Schule. Und dann am nächsten Tag, also am Dienstag, haben wir dann sofort begonnen, auf unserem Instagram-Account zu posten und versucht, das möglichst an viele Leute zu schicken und darauf aufmerksam zu machen. Und es gibt noch immer diese Petition, die wurde von einem Klassenkameraden, der 12 Jahre, das muss man so sagen, wurde die erstellt. Und die hat jetzt inzwischen über 37.000 Unterschriften, glaube ich, was wirklich extrem viel ist. Und wir sind wirklich sehr froh darüber und wir hatten echt nicht damit gerechnet, dass das so viel Aufmerksamkeit bekommt und dass sich so viele Leute wirklich darüber Gedanken machen, was mit Tina passiert ist.
Habt ihr jetzt noch Kontakt zu Tina?
Ich persönlich nicht. Die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden glaube ich schon. Es gab ja auch vor ein paar Tagen, war die Tina in einem Interview im ORF und da hat sie auch über ihre Gefühle geredet und wie es ihr geht. Ich persönlich habe jetzt keinen Kontakt zu ihr, aber es gibt auf jeden Fall Kontakt.
Die Abschiebung hat jetzt stattgefunden, die Tina ist jetzt in Georgien. Mhm. Was möchtet ihr jetzt machen? Glaubt ihr, dass ihr das rückgängig machen könnt?
Wir hoffen es natürlich. Also wir sind natürlich auch irgendwo frustriert, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass die Abschiebung wirklich stattgefunden hat und durchgezogen wurde. Aber wir werden unsere Hoffnung nicht verlieren und weiterhin versuchen, vor allem in den Medien präsent zu bleiben. Das ist uns sehr wichtig, weil wir wollen nicht, dass das in Vergessenheit gerät, beziehungsweise nur diese Kurzlebigkeit. Also dass das nach ein paar Tagen wieder vergessen ist und dann ist es so, das ist passiert. Uns ist es wichtig, dass das in den Medien bleibt, weil das passiert ja auch ständig. Das ist nicht der einzige Fall. Es gibt ja mehrere Familien, die abgeschoben worden sind. Sona und ihr kleiner Bruder auch. Und das ist uns einfach wichtig, dass das aktuell bleibt. Und wir werden es einfach versuchen, präsent zu bleiben und dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Wir haben im Studio den Christoph Kornitzer. Hallo Christoph.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Du bist ja auch Schüler, du gehst in Eisenstadt in die Schule und bei dir gibt es eine Situation, die noch nicht so schlimm ist, aber du willst das auch verhindern, dass das dann zu so etwas kommt. Kannst du beschreiben, was ist da bei euch los?
Genau, also bei uns in der Schule steht der Schüler vor einer möglichen Abschiebung. Gott sei Dank hat er noch keinen endgültigen negativen Bescheid bekommen. Als ich das aber letzte Woche erfahren habe von einer gemeinsamen BW-Lehrerin von uns, habe ich aber trotzdem alles, was mir eingefallen ist, gemacht, um Taufik bestmöglich zu helfen. Wir haben eine Petition eingerichtet, die bereits mehr als 5000 Unterschriften hat und sind auch medial schon aufgegriffen worden. Und unser Ziel ist es jetzt, eine mögliche Abschiebung von Taufik zu verhindern.
Kannst du ein bisschen erzählen, was bekommst du von Taufik mit und wer ist der eigentlich, wo könnte er abgeschoben werden, was ist da die Geschichte?
Also Taufik ist 17 Jahre alt und ist seit 2017 in Österreich, also seit knapp 4 Jahren. Und er war 13, als er nach Österreich gekommen ist und hat auf seinem Fluchtweg seine Familie in der Türkei verloren. Er lebt in Pottendorf in Niederösterreich in einem Flüchtlingsheim beim Samariterbund. Und was ich von ihm mitbekomme, ist, dass er sich jeden Tag Sorgen macht, jeden Tag Angst hat, dass in der Nacht die Polizei vor seiner Tür stehen könnte und sagt, ja, entweder in 14 Tagen reist du freiwillig aus oder du wirst abgeschoben. Also die Angst, einen negativen Bescheid zu bekommen, ist da. Er bekommt das natürlich mit, weil wie schnell in Wien das passiert ist, wie schnell das geht und wie machtlos man dann eigentlich ist. Und das macht ihm große Sorge und davor hat er auch sehr, sehr viel Angst.
War das ein Thema, mit dem du dich früher auseinandergesetzt hast? Also, dass so etwas passieren kann, dass zum Beispiel ein Mitschüler von euch betroffen ist? Hättest du das erwartet?
Das ist an meiner eigenen, also ich bin am Donnerstag am Minoritenplatz gestanden und habe mich für die Schülerinnen, die in Wien abgeschoben wurden, eingesetzt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich am nächsten Tag erfahre, dass es in meiner eigenen Schule bittere Realität werden könnte. Das ist an meiner eigenen Schule passiert und in meinem so nahen Umkreis hätte ich mir nicht gedacht. Mit dem Thema Abschiebungen an sich habe ich mich aber schon vorher auseinandergesetzt.
Ja, und wenn du uns jetzt zuhörst und vielleicht in so einem Verfahren steckst, es sind ja tatsächlich tausende Menschen in Österreich betroffen und vielleicht auch ein bisschen darüber reden möchtest, dann kannst du hier anrufen unter 0800 226 996.
FM4 auf laut.
Ja, der Bundespräsident... Alexander Van der Bellen, jetzt haben wir in der Leitung jemanden gehört, aber wir werden, glaube ich, später noch länger reden. Van der Bellen hat gesagt, er kann nicht glauben, dass diese Szenen in dieser Form notwendig sind, also eine Abschiebung mitten in der Nacht mit Polizei, mit scharfen Hunden von Minderjährigen. Victoria, du bist in der Leitung noch, du bist eine Mitschülerin von der Tina. Der Bundespräsident hat das gesagt, gleichzeitig hat der Innenminister Nehammer auch betont, dass eigentlich hier nach den Gesetzen gehandelt wurde. Wie siehst du das? Kannst du das so akzeptieren, dass das eigentlich, so ist zumindest die Angabe des Innenministers, etwas ist, was eigentlich rechtens ist?
Ich finde es natürlich sehr erstaunlich, dass das gesetzlich in Ordnung ist, weil es meiner Ansicht nach da um ein Kind geht. Es geht um die Zukunft von der Tina. Es geht darum, dass die Tina von ihrer Heimatland in ein für sie eigentlich fremdes Land verschleppt wird. Verschleppt ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber dass sie aus ihrer Heimat rausgeworfen wird. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin Schülerin, ich kann jetzt nicht wirklich juristisch etwas dazu sagen, aber dass das gesetzeskonform ist, finde ich schon sehr erstaunlich. Und ich kann jetzt eben hier nur die Schülerinnen-Position einnehmen, aber die Tina ist eine 12-Jährige, da in ein Land zu schicken, das sie nicht kennt, ist wirklich sehr arg und sollte eigentlich nicht okay sein.
Christoph, du verfolgst auch das Verfahren oder das, was dein Mitschüler Taufik jetzt erlebt, der eben nicht weiß, ob er hier bleiben kann oder ob er zurück nach Afghanistan gehen muss. Wie ist dieses Verfahren für dich von außen als jemand, dem ja das eigentlich nicht droht? Also das ist ja etwas, mit dem du vielleicht auch so in dieser Form zum ersten Mal konfrontiert bist, denke ich mir.
Also ich glaube, wenn man das nicht selbst durchmacht, ist das eine so ferne Vorstellung, dass man sich nicht ausdenken kann, wie schlimm das für einen Flüchtling oder Asylwerber oder eine Asylwerberin sein muss. Dadurch, dass ich mit Taufik jetzt im engeren Kontakt bin, bekomme ich halt Sachen mit, von denen ich schockiert bin und von denen ich nicht geglaubt hätte, dass das in Österreich notwendig ist. Und da geht es zum Teil zu. Das kann man zum Teil nicht erfinden.
Könntest du ein Beispiel nennen, was passiert da, was hat dich schockiert?
Dadurch, dass das Verfahren noch läuft, möchte ich jetzt nicht zu viel über das sagen, um ihm nicht zu schaden. Und das ist auch auf jeden Fall nicht die Mission unserer Schülerinnen und Schülervertretung. Aber zum Beispiel, wie Karl Nehammer argumentiert hat in der Zeit im Bild, dass auf jeden Fall nicht er schuld ist, sondern entweder das Höchstgericht oder jemand anders. Da hat ja zum Beispiel die ehemalige Justizministerin gemeint, dass das Bundesverwaltungsgericht eben nur Anträge genehmigt und nicht stellt oder das startet. Und da fragen wir uns als Schülerinnen und Schülervertretung schon, wo jetzt hier was rechtens ist und wer davon wirklich eine Ahnung hat.
Man muss ja auch sagen, die Fälle sind sehr unterschiedliche Fälle. Tina kommt aus Georgien. Georgien ist jetzt auch für uns wahrscheinlich scheinbar ein sicheres Land. Aber sie ist hier geboren und aufgewachsen. Taufik kommt aus Afghanistan. Er ist nicht hier geboren und aufgewachsen, aber er ist als 13-Jährige gekommen. Und wenn du als 13-Jährige nach Österreich kommst, sind 4 Jahre, glaube ich, auch schon eine sehr lange Lebenszeit. Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination ist auch bei uns. Lukas, sind diese Fälle von Tina und Taufik, sind das Ausnahme oder ist das eigentlich eher die Regel, von der wir da reden?
Also ich glaube, vorausschicken muss man, dass das schon zwei sehr unterschiedliche Fälle sind. Es wird jetzt gemeinsam wahrgenommen, das ist auch richtig, weil es hat einen gewissen Asyl-Connex. Aber eigentlich geht es um zwei unterschiedliche Dinge. Bei dem Fall der Tina geht es einfach darum, dass da, es hat Asylverfahren gegeben, aber im Prinzip geht es eigentlich um die Frage, das, was ja uns alle irgendwie ratlos zurücklässt, dass man sagt, ein Mensch, der hier 10 Jahre gelebt hat, 12 Jahre alt ist, 10 Jahre gelebt, hier geboren ist, wie kann es das sein, dass wer da abgeschoben werden kann? Das ist irgendwie so, das lässt ratlos zurück. Und das andere ist halt, jetzt in Asylverfahren werden unterschiedliche Sachen geprüft. Ja? Da geht es nicht um jetzt, wie gut ist die Person integriert, wie gut ist die Person hier verfestigt primär, sondern da geht es eigentlich darum, in einem Asylverfahren ist jemand verfolgt. Und da müssen wir einfach sagen, in beiden Bereichen, was beide Bereiche wieder zusammenbringt, ist, dass die gesetzlichen Regelungen einfach über die letzten Jahre wahnsinnig verschärft worden sind über die letzten 10, 20 Jahre. Und auf einmal wachen wir auf und Kinder, die immer hier gelebt haben, werden auf einmal abgeschoben. Und das muss wachrütteln, ja.
Also das heißt, dass diese Fälle sind konkrete Folgen von gesetzlichen Änderungen, Verschärfungen der letzten Jahre, die wir immer wieder hören?
Ich würde sagen, jetzt im Fall von der Tina ist es so, dass wir sind ganz klar der Ansicht, dass hier eben nicht rechtens gehandelt wurde. Also es ist weder ein Amtsmissbrauch vom Innenminister, was er behauptet hat, wenn er das nicht macht, also das ist nicht gegeben, sondern vielmehr hätte hier schon eine andere Entscheidung gemacht werden, nicht nur können, sondern eigentlich müssen. Ja, also das hätte es schon hergegeben. Nur wir müssen sagen, dass einfach auch die Behördenpraxis und die Rechtsprechung, die halt ja diese Gesetze anwenden, dass das viel strenger und restriktiver geworden ist über die letzten Jahre. Und das zeigt jetzt auf, dass wir einen Handlungsbedarf haben. Offensichtlich. Wir müssen schauen, dass der Gesetzgeber, dass halt die Politiker hier im Parlament auch klarere Leitplanken einführen, damit sowas eben nicht passieren kann. Auch wenn wir sagen müssen, das hätte auch in dieser Form nicht passieren dürfen.
Wie hätte das verhindert werden können? Hätte Tina zum Beispiel so etwas wie ein Bleiberecht, weil sie hier geboren und aufgewachsen ist und hier in die Schule geht und eigentlich ihr ganzer, nicht nur Lebensmittelpunkt, sondern ihr ganzes Leben hier stattfindet?
Also ich stehe da jetzt schon mal vor der Herausforderung, überhaupt die Regeln zu erklären. Also es ist so kompliziert worden, dass es für die Leute, die für uns, glaube ich, alle, die wir hier die ganze Zeit gelebt haben, schwer zu verstehen ist. Und für die Leute, die in einem Verfahren drinnen sind, nur viel schwieriger. Ich versuche es nur. Also ein Bleiberecht ist es, was ist das Bleiberecht? Das Bleiberecht ist nur eine Abwägung, ob eine Person schon so lange hier gelebt hat und so gut integriert ist, dass ihre Interessen, jene Interessen von dem Staat, von der Behörde überwiegen, das heißt größer sind. Und da hat es das letzte Mal eine Prüfung gegeben im Jahr 2019 bei der Tina und die ist eben gegen sie ausgefallen. Jetzt kann man über diese Entscheidung, die damals getroffen ist, auch lang streiten, aber wir wissen, es hat einen neuen Antrag gegeben, der nicht geprüft worden ist, obwohl die Behörde dazu verpflichtet gewesen war. und sie hätte es vor der Abschiebung nochmal prüfen müssen. Und deswegen glauben wir, wenn diese Prüfung durchgeführt worden wäre, rechtmäßig, dann wäre es zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Sagt Lukas Garleitner, Gerz von der Asylkoordination. Wir reden über das österreichische Asylwesen. Und jetzt machen wir kurz Pause und hören ein bisschen Musik und danach geht's weiter.
FM4 auf laut. 0800 226 996.
Diese Nummer hat der Alfred gewählt, um mit uns über das österreichische Asylsystem zu diskutieren, über das man wirklich diskutieren muss. Alfred, hallo.
Hallo, grüß euch.
Was denkst du denn, was hast du zu berichten?
Ja, ich bin Laie, habe noch nie mit Asylwerbern zu tun gehabt. Ich wohne am Land. Ja, in der Stadt ist es sicher viel prekärer als bei uns. Ich wohne in einer Minigemeinde. Aber mich schockiert das, wie schlampig der Gesetzgeber seine eigenen Fristen nicht einhält und dann irgendwann, und mehr weiß ich eben nicht, irgendwann aber viel zu spät einen Asylantrag negativ beantwortet oder eine Ausweisung veranlasst und dann nach einem zweiten und nach einem dritten Antrag wieder das Gleiche macht. Irgendwann nach 3, 4, 5, 6 Monaten. Und das ist für mich unbegreiflich, weil je länger das nicht gescheit behandelt wird, der Asylantrag, desto eher glauben die Leute, dass eh alles passt. Und auf einmal kommt eine Überraschung, eine negative. Und das stört mich. Und es ist das Gesetz zu reparieren, wie der Lukas vorher schon gesagt hat. So sehe ich das halt. Ne?
Alfred, danke. Ja. Lukas, ist das so? Also ich meine, wie laufen eigentlich Verfahren ab? Es heißt ja auch immer wieder, Verfahren sollen schneller werden und unkomplizierter. Aber wie ist die Realität? Kann man das so irgendwie, kannst du das so vereinfachend ausdrücken?
Nein. Nein, also das ist natürlich immer eine Forderung, die man hört, dass Asylverfahren schneller werden sollen. Man muss aber hier schon quasi, also was glaube ich wichtig ist festzuhalten, ist, dass Asylverfahren können manchmal sehr komplex sein. Ja, also da geht es manchmal um Leute, die eben eine wahnsinnige Fluchtgeschichte hinter sich haben und einfach das erklären müssen, beziehungsweise Beweise auch gewürdigt werden müssen in dem Verfahren. Das heißt, das kann dauern. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, es muss schneller werden. Also natürlich muss man schauen, dass jetzt Akten nicht liegen bleiben. Also es ist zum Beispiel vollkommen unverständlich, dass jetzt der Antrag von der Tina nicht behandelt worden ist, weil da ist alles am Tisch gelegen im Wesentlichen. Ja. Aber es kann schon manchmal sein, dass es auch dauert. Nur, wie gesagt, wir sagen eher, es geht um die Qualität. Und die Qualität, da ist viel Luft nach oben, wie wir auch wissen, weil ja auch sehr viele Entscheidungen der ersten Instanz, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, ja aufgehoben werden. Wir reden da von einer Aufhebungsquote von, ich weiß jetzt nicht ganz aktuell, aber vor einem Jahr waren es 40%. Das ist schon sehr viel. Und ich glaube, bei der Qualität, da muss einiges besser werden.
Jebrail hat uns angerufen.
Jebrail, hallo?
Hörst du mich? Hallo.
Hallo? Hallo, grüße Sie.
Hallo, Jebrail, was ist deine Geschichte? Du bist jetzt in einem Verfahren, ist das richtig so?
Ja, gegen mich wurde schon lange Asylaberkennungsverfahren eingeleitet und ich war auch schon vor Gericht, beim Bundesverwaltungsgericht. Und ja, nachdem ich angehört worden bin und meine Familie ausgesagt haben, für mich hat es geheißen, ich bekomme schriftlich eine Antwort und meine Beschwerde wurde unbegründet zurückgewiesen, wissen Sie. Das Problem ist aber, es ist unmöglich, dass ich die russische Boden betrete. Sollte ich es tun, ich werde diese Flieger nicht als freier Mann verlassen. Weil das Problem ist, aufgrund von meinem Vater, seine Aktivitäten und so, er war mehr als 25 Jahre lang als Journalist tätig in Tschetschenien und hat über verschiedene Sachen berichtet, auch über Kriegsverbrechen und so, was die Russen damals begangen haben und somit ist er auch ein Dorn im Auge, wissen Sie, und seine Arbeitskollegen wurden auch schon damals in Tschetschenien ermordet. Mein Vater wusste, dass das alles zukommen würde und hat schon frühzeitig Tschetschenien damals verlassen und so. Und ich lebe 17 Jahre in Österreich, bin hier sehr gut integriert, beherrsche die Sprache sehr gut. Klar, es hat einige Fehler in meiner Vergangenheit gegeben und so, aber schauen Sie, ich blicke jetzt nach vorne und ich weiß, wie sehr Sie die Konsequenzen, also wie schwer das im Leben ist und auf jeden Fall, ich habe es endlich kapiert und wissen Sie, Jebrail, und es ist schon schwierig und so. Ich kann Ihnen garantieren, dass ich das nicht als freier Mann verlassen werde, auf jeden Fall. Das wollte ich noch klarstellen.
Hast du versucht, in deinem Asylverfahren das zu erklären, dass das für dich, also du, Du bist tschetschenischer Herkunft. Herkunft und es könnte eine Gefahr sein, für dich nach Russland zurückzugehen.
Auf jeden Fall, definitiv und so. Weil es heißt ja von der Richterin aus, dass ich kann nach Russland. Beispiel hat sie mir ein paar Städte gegeben, gesagt, ja, sie könnten dort und dort leben. Aber ihr war das, wie soll ich Ihnen erklären, ihr war das mehr oder weniger... Mir ist das so vorgekommen, es ist nur meine Meinung, dass das ihr sozusagen irgendwie egal gewesen ist oder vielleicht hat sie noch Beweise gebraucht, richtige, aber was soll ich noch sagen? Das müsste schon Grund genug sein, dass mein Vater so lange aktiv tätig war. Er hat Ausweis, er hat alles dabei, seinen Journalistenausweis, das müsste schon beweisen. Ich verstehe das einfach nicht und so. Und klar, ich habe Rechtsanwalt auch und so. Und ich bin jetzt im Revisionsverfahren sozusagen. Jetzt wird das Verwaltungsgericht entscheiden müssen und so.
Und diesmal weißt du, wie lange das dauern wird?
Es kann sein, dass das vielleicht sich 6 Monate so hinauszögert. Also, dass sie noch hier bleiben darf. Ich hoffe, dass da wirklich eine vernünftige Entscheidung fällt, weil sollte es nicht, es ist wirklich für mich fatal, dass sie mich abschieben. Ich habe schon, wie gesagt, mir ist schon alles bewusst und so. Und ich bedauere auch sehr, was in meiner Vergangenheit passiert ist und so. Ich bin hier, wie gesagt, groß geworden und all meine Freunde, Familie ist hier. Und egal, wo ich auch hingehen müsste, meine Lage würde sich nicht dadurch bessern, sondern eher verschlechtern.
Weil dein Vater ein Journalist ist, hast du dadurch
Ärger. Ja, das haben wir gehört, ja, darum.
Djebrail, weil mein Vater Journalist ist, habe ich ärgere Potenzialstress.
Ja,
als wir
ja.
Sonst wissen sie, es ist nicht.
Verfolgt genau solche Menschen.
Das Regime verfolgt genau solche Menschen und so. Und
ja, wir wissen ja, dass aus Tschetschenien, also wir wissen ja, dass es auch für tschetschenische Oppositionelle sogar außerhalb von Russland auch gefährlich sein kann.
Das stimmt. Aber zu dem Punkt wollte ich auch noch kommen. Schauen Sie, ich kann Ihnen auch garantieren, dass auch in Österreich, es ist wirklich so, einige wissen es nicht, aber es gibt hier Leute, Menschen, also die leben, ich rede jetzt von ein paar gewissen Tschetschenen, die für das Kadyrov und so arbeiten und so verdeckt und so. Und die teilweise sogar zu Wohnungen hingehen und Fotos machen und nach Hause schicken und sagen, schau da und da wohnt derjenige und so. So etwas kann ich Ihnen auch garantieren, fix. Und ich weiß sogar, ich kenne auch leider einige Fälle, ist passiert leider. Also man ist auch nicht im Ausland sicher.
Djebrail,
100%.
Djebrail, danke für den Anruf. Ich würde gern noch den Lukas fragen von der Asylkoordination. Djebrail hat gesagt, das wird nicht berücksichtigt, wenn er das zum Beispiel sagt, dass es für ihn eine Gefahr sein könnte, nach Russland zurückzugehen. Ist das etwas Typisches? Wieso wird das nicht berücksichtigt? Was könnte der Grund dafür sein?
Das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, weil ich natürlich den Fall nicht genau kenne und jetzt nicht die Hintergründe, den Einzelfall, das ist immer ganz wichtig. Und das, wenn wir zu dem zurückkommen, zuerst die Verfahren schneller werden, das hat er jetzt gerade, glaube ich, ganz gut gezeigt, da muss man sich schon widmen. Also was ist da der Hintergrund, dass das jetzt nicht immer im Detail passiert? Ja, leider, diese Erfahrungen gibt es. Ja. Ich sage jetzt aber nicht, dass das jetzt immer so sein muss. Ja. Es gibt durchaus Richterinnen und Richter, die das auch ernst nehmen. Leider ist es aber eben die Qualität nicht durchgehend so. Und ich glaube, was auch jetzt hervorgekommen ist, ist das, dass es ganz schwierig ist zu verstehen, was wird eigentlich beurteilt. Und das zeigt eben, glaube ich, auch gerade unser System auf, dass es so kompliziert geworden ist für uns alle, also auch für Richterinnen, teilweise für die Leute, die das anwenden müssen, dass man einfach sagen muss, das ist nicht so, dass das ein zufriedenstellender Zustand ist.
Ja, wie wir diesen Zustand vielleicht auch verändern können, was man da nachholen kann, darüber werden wir gleich reden. Zuerst gibt es ein bisschen Musik. Das war Kirby und D-Smoke mit Superpower. Wir reden über das österreichische Asylwesen und bei uns in der Leitung ist jetzt Barbara von Hemmerjat. Das ist eine Anlaufstelle für traumatisierte, geflüchtete Menschen. Barbara, hallo.
Ja, hallo.
Wir sind von diesen Bildern, die wir gesehen haben, schockiert. Was ich von dir wissen möchte, du hast ja viel Kontakt, du betreust Menschen, die auch traumatisiert sind durch auch ihre Fluchterfahrungen. Wie wirken solche Bilder, wie wir es gesehen haben, von dieser Abschiebung von der 12-jährigen Tina auf geflüchtete Menschen? Kannst du uns da was sagen?
Ja, genau. Also ich arbeite bei Hemmerjat vor allem mit Kindern und Jugendlichen.
Wir sind ein Betreuungszentrum. Wir begleiten Folter- und Kriegsüberlebende. So heißt das eigentlich auch, das Himmeljahr. Und solche Erfahrungen natürlich, die jetzt diese Jugendlichen machen, die fallen absolut unter traumatische Erfahrungen. Und ich bin auch froh, dass ich da jetzt auch noch was dazu sagen kann, weil wir sind natürlich immer alle schockiert, dass sowas passieren kann und wie das passiert, dann schaut man dann hin, Bleiberecht, Asylverfahren, das schaut man dann alles ganz genau an. Aber was einem eigentlich immer auch in der Diskussion dann noch zu kurz kommt, ist, was passiert denn auf der psychischen Ebene mit diesen Kindern und Jugendlichen? Und wie gesagt, also wir nehmen schon an, also das ist auf jeden Fall ein schweres, traumatisches Ereignis für diese Kinder, sprich auch eine große seelische Verletzung, die eben durch so ein tiefgreifendes Lebensereignis ausgelöst wird, wie eben eine Abschiebung. Und vor allem so eine Abschiebung, wie wir sie ja jetzt vor kurzem über verschiedene mediale Netze gesehen haben. Und so ist das jetzt auch eigentlich in das Bewusstsein von der Bevölkerung und auch von den Medien wieder näher gekommen. Und darüber sind wir auch sehr froh, weil wir uns natürlich schon seit langem mit diesen Abschiebungen beschäftigen müssen, leider.
Barbara, der Christoph hat dir erzählt von seinem Freund Taufik, der jederzeit nach Afghanistan abgeschoben werden könnte oder eben auch nicht. Es gibt diese Ungewissheit. Und das ist eine enorme psychische Belastung. Du hast viel zu tun damit, du hast viel Erfahrung. Und meine Frage wäre an dich, was könnte man eigentlich machen, um diese psychischen Belastungen zu vermeiden? Beziehungsweise hast du das Gefühl, dass das überhaupt irgendwie ein Thema ist, wenn halt eben neue Gesetze entstehen, wenn neue Bestimmungen entstehen?
Nein, viel zu wenig, ja, weil genau in diesem Fall, in seinem Fall eben, was ist ganz besonders, was wäre ganz besonders wichtig, nicht? Das wäre Sicherheit, Stabilität, aber vor allem auch Transparenz. Und ich finde, das auch, ist auch sehr gut in den anderen Beiträgen rübergekommen. Auch diese Transparenz fehlt. Ja. Er wartet und weiß nicht genau, wie es weitergeht. Er weiß nicht, wann, was und wo. Also ein Kollege hat es auch schon gesagt, das sind extrem komplizierte Vorgänge, die für uns schwer durchschaubar sind, aber auch für Menschen, die vielleicht jetzt auch nicht diese Zugänge haben oder sprachlichen Möglichkeiten oder Leute kennen, die dann das erklären. Also diese Transparenz ist einmal, wäre ganz wichtig zu schaffen. Ja. Es gibt Gott sei Dank auch viele gute Leute im Bereich, Flüchtlingsbereich, die da helfen. Aber das ist, finde ich, etwas, was auch noch viel zu wenig da ist. Also wo wir auch immer wieder merken, dass eine große Verunsicherheit da ist und dann auch ein mangelndes Vertrauen einfach auch in das System. Es sind ja viele, die auch bereits Menschen kennen, Freunde, die abgeschoben worden sind, die dann auch Kontakt haben zu diesen Freunden in den Herkunftsländern und natürlich auch Informationen bekommen, wie es dann dort ist. Und also die da überhaupt mehr Transparenz zu schaffen, das würde Sicherheit bringen, das würde Stabilität bringen. Und das fehlt auf jeden Fall.
Ja, das sagt Barbara Winzeli von Hemmerjahrt in Wien. Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination, du hast gesagt, man könnte die Qualität verbessern. Es geht eher um die Qualität der Verfahren. Was wären mögliche Verbesserungen, die man wirklich durchführen kann?
Also wir, wie ich schon anfangs gesagt habe, also was wir sehen ist, dass wir eine Verschärfung der Regelungen haben über die letzten Jahre. Das heißt, die sind unglaublich komplex. Wir brauchen auf jeden Fall eine Vereinfachung, nämlich um auch diese Transparenz zu schaffen einerseits. Und dann geht es as simple as that. Die Behörden sollten sich einfach an ihre eigenen Gesetze mehr halten. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Standpunkt. Und nicht das Interesse der Behörde immer in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die Betroffenen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Ansatzpunkt. Und ich glaube schon, dass es gewisse eben Leitplanken noch mehr braucht, damit die Behördenpraxis hier nicht ausweichen kann. Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass es ganz wichtig ist für Menschen, wie man es auch im Fall der Tina gesehen hat, die sehr lange illegalisiert leben in Österreich, also durch die Gesetze illegalisiert sind, das werden immer mehr. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eine Möglichkeit der Regularisierung zu schaffen. Das heißt, dass die Leute wieder die Möglichkeit haben, einen ordentlichen Aufenthaltsstatus zu bekommen und somit auch vor allem in einer Pandemie zum Beispiel den Zugang zum Gesundheitssystem. Also ich glaube, das wäre wirklich hoch an der Zeit, dass man hier eine Möglichkeit schafft. Das heißt nicht, dass jeder kommen darf und soll und wie auch immer. Also das ist jetzt nicht das, um was es geht, sondern es geht um das, dass einfach sehr viele Leute hier sind und dass es hier eine Regularisierungsmöglichkeit braucht. Und für das, glaube ich, das ist hoch an der Zeit und das sollte man sich schon langsam mal überlegen, wie man das umsetzt.
Also die negativen Bescheide sind im Corona-Jahr nicht weniger geworden, aber die Abschiebungen sind weniger geworden, allein schon, weil der Flugverkehr ja auch größtenteils stillgestanden ist.
Genau, also es hat ja nicht so viele Abschiebungen geben können. Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht dafür, dass man jetzt unbedingt die Abschiebungen rauffahren soll, weil ich glaube, dass, wie gesagt, durch das, dass die Verfahrensqualität da oft so schlecht ist, ist es, glaube ich, auch gut so. Dennoch glaube ich, es braucht einfach durch das, dass die Leute immer mehr werden, eine Regularisierungsmöglichkeit. Und das ist nichts Neues. Es gibt es in anderen Ländern, es gibt es in Italien, es gibt es in Spanien, sogar unter dem rechten Berlusconi hat es das gegeben. Also hier sollte man das einmal andenken, um eine Möglichkeit zu schaffen, hier wirklich für uns alle Sicherheit zu schaffen.
Das heißt, selbst wenn das Verfahren abgeschlossen ist, ist eigentlich die Ungewissheit noch nicht vorbei. Wir reden FM4 auf laut über das Asylwesen in Österreich. Jetzt hören wir von Monsterheart, End of the World. FM4 auf laut. Wir haben jetzt fast eine Stunde über das österreichische Asylwesen diskutiert, das eben unter anderem auch solche Szenen verursacht, wie die wir letzte Woche gesehen haben, als die 12-jährige Tina und ihre 5-jährige Schwester mitten in der Nacht von der Polizei abgeholt wurden mit scharfen Hunden und dann zum Flughafen gebracht wurden, in einen Flieger gesetzt wurden und nach Georgien geflogen wurden, in ein Land, wo sie eigentlich noch nie waren. Christoph, du bist bei uns, du bist Schüler in Eisenstadt und dein Mitschüler und dein Freund Taufik ist jetzt auch in einem Verfahren. Er weiß auch nicht, wie das ausgehen wird. Wie ist jetzt so dein Kontakt zu ihm? Was bekommst du überhaupt irgendetwas mit von ihm?
Ich habe regelmäßigen Kontakt mit ihm, seitdem ich von seinem Fall weiß, ich bin ja sein Schülerinnen und Schülervertreter, melde ich mich fast jeden Tag bei ihm und frage ihn, wie es ihm geht und ob er irgendwas braucht und wir versuchen ihn auch so es möglich ist, ihn zu besuchen. Unser letzter Besuch hat am Samstag stattgefunden. Das Problem ist, ihn darf keiner besuchen und er darf sich auch nur zur körperlichen Erholung im Umkreis seiner Unterkunft aufhalten und das hat seinen psychischen Zustand um einiges verschlechtert.
Du hast ja auch gesagt, wegen der Corona-Pandemie gibt es auch strenge Regeln, die er einhalten muss. Ist das strenger als das, was wir einhalten müssen, weil wir können ja eigentlich so gut, also wir können sehr vieles machen eigentlich, also auf jeden Fall mehr als ein bisschen spazieren gehen.
Genau, ich als Jugendlicher drehe schon langsam in den Corona-Maßnahmen durch und in der Pandemie und im Lockdown. Aber das, was wir als normale Jugendliche erleben oder als normale Bürgerinnen und Bürger, ist kein Vergleich zu dem, was Flüchtlinge in dieser Flüchtlingsunterkunft erleben tagtäglich. Sie haben wirklich strenge Ausgangsbeschränkungen, wie ich gerade erwähnt habe. Darf er sich im Umkreis seiner Unterkunft bewegen zur körperlichen Erholung oder zu einem Arzttermin oder wenn er in die Schule fahren muss. Aber ansonsten soll er entweder in der Nähe von, also in Pottendorf bleiben, eben dort, wo seine Unterkunft ist, oder eben zu Hause bleiben.
Lukas, wir haben ja auch letztes Jahr schon gehört, dass geflüchtete Menschen, die zum Beispiel in Traiskirchen leben, wenn sie eine Infektion hatten, mussten sie länger in Quarantäne bleiben. Sie mussten auch in Quarantäne bleiben, auch wenn sie schon negativ getestet wurden teilweise. Wieso kommt das zu etwas? Was ist die Ursache dafür, für diese Isolation?
Ich denke, was man in Traiskirchen zum Beispiel, das angesprochene, Traiskirchen, die Geflüchteten in Traiskirchen haben im März den zweiten Lockdown gehabt. Also wir wissen, wir haben das jetzt im Herbst gehabt, die haben das bereits im März gehabt. Und das ist einfach ein Unwillen der Behörden, auf die Bedürfnisse dieser Personen einzugehen. Und das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Nicht das Interesse der Betroffenen steht im Mittelpunkt, sondern die Behörden. Und da wollte man einfach geflüchtete Menschen nicht verteilen. Man hätte die Unterkünfte gehabt, aber man wollte keinen Stress mit Gemeinden haben, wo es vielleicht Leute gibt, die keine Menschen aus anderen Ländern da haben wollen. Und deswegen hat man die alle zentriert in einem Lager gelassen. Und ich glaube, dieses Lagerdenken ist ganz gefährlich in dem Sinn, weil genau dieses Lagerdenken führt dazu, dass man Leute in Lagern unterbringt und dort isoliert und dass dann auch nicht mehr diesen Kontakt gibt, von dem wir hier auch erzählt bekommen, also bei der Tina oder in diesem Fall im Burgenland, dass es eine Solidarität gibt, für die Leute aufzustehen. Das ist natürlich im Interesse der Behörden, dass das weniger wird. Und ich glaube, das sollte für uns auch jetzt ein Zeichen sein, wo wir uns mitnehmen können, auch den Kontakt zu den Leuten zu suchen und auch dafür aufzustehen.
Also das heißt, es ist eigentlich für Asylverfahren auch ein Nachteil, weil ja die Menschen, wenn sie keinen Kontakt haben, können sie sich keine Hilfe holen?
Es ist sicherlich schwieriger, zur Hilfe zu kommen. Also es gibt in Österreich ein gewisses System, wo jetzt alles, es ist jetzt auch die Rechtsberatung gerade verstaatlicht worden. Also die Beratung, die vorher von NGOs gemacht worden ist, ist jetzt von einer staatlichen Agentur übernommen worden. Das heißt, da entsteht sowas wie eine Blackbox, dass es schwierig wird, da hineinzuschauen. Und das heißt, es ist, glaube ich, an der Zeit, wachsam zu bleiben, zu schauen, was passiert da, den Kontakt zu suchen, damit wir auch sehen, was es überhaupt für Missstände gibt.
Barbara Winzeli von Hemmerjahr ist auch noch in der Leitung. Barbara, Lukas hat gesagt, es hat in den letzten Jahren so gesetzliche Verschärfungen gegeben. Du betreust traumatisierte Geflüchtete. Hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt? Ist das etwas, was du beobachten kannst in den Gesprächen, die ihr habt?
Ja, das hat sich ausgewirkt. Und zwar sind ja vor allem so 2015, 2016 noch sehr viele unbegleitete, minderjährige, geflüchtete Menschen gekommen nach Österreich. Und die sind dann in den letzten Jahren dann volljährig geworden, 18, und haben dann auch ihren besonderen Schutz verloren. Und wir sind so ungefähr seit 2 Jahren vermehrt mit dieser Abschiebungsthematik beschäftigt. Und das ist vor allem deswegen, finde ich, immer sehr schade und wirklich auch irgendwie auch oft schwer auszuhalten, weil es handelt sich dann oft um Jugendliche, die sehr gut integriert sind, die nur am Anfang zu Hemmerjahr gekommen sind, also gleich nach ihrer Flucht, und da haben dann sich da mal stabilisiert und gut integriert, haben dann eine Schule oder eine Lehre gemacht und bekommen dann ihren negativen Asylbescheid und werden abgeschoben und sind dann jetzt so in den letzten 2 Jahren immer wieder, also vermehrt bei uns wieder aufgetaucht, und um sich Unterstützung zu holen, eben vor allem in psychischer Hinsicht. Und das ist schon irgendwie eine Tendenz, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren verstärkt wahrgenommen haben und die uns auch sehr beschäftigt und selbst auch immer wieder in Intervision und Supervision bringt, weil das ist wirklich auch nicht einfach mitzuerleben und mitzuverfolgen, wie da auch überhaupt es gibt einfach keine Maßnahmen und die Leute werden dann einfach abgeschoben. Und ja, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz große psychische Belastung für sie.
Sagt Psychotherapeutin Barbara Winzeli von Hemmerjahr in Wien. Barbara, danke fürs Mitdiskutieren. Danke auch Christoph Kornitzer, Schüler in Eisenstadt, der sich für seinen Mitschüler Taufik einsetzt, der auf seinen Bescheid wartet. Und danke Lukas von der Asylkoordination, dass du auch uns versucht hast, diese extrem komplexen Gesetze, die ja auch nicht zufällig so sind, etwas zu erklären. Das war ein FM4 auf Laut zu dem Asylwesen in Österreich. Und leider wird das nicht das letzte auf Laut zu diesem Thema sein. Wir werden weiter darüber diskutieren. Aber jetzt geht es hier weiter mit BTO Spider und High Spirits. Danke fürs Mithören und Mitdiskutieren.
FM4 ORF.at/podcast.